Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast oder auch die Predigt später nachhörst zu unserer Predigtreihe über Josef. Wir schauen uns einen Mann aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel an und schauen uns an, was wir an seinem Leben über Entscheidungen lernen können. Ja, wir leben in einer Multioptionsgesellschaft und es wird gefühlt immer schwieriger, wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Nicht nur, weil jeder von uns heute viel, viel mehr Entscheidungen pro Tag treffen muss als Menschen vielleicht früher, sondern auch, weil wir gleichzeitig immer weniger gute Prinzipien in der Gesellschaft finden, wie wir diese Entscheidung jesusgemäß treffen. Und das wird besonders zu einem Problem, wenn wir über so ein Thema reden wie heute, wenn es um Versuchung geht. Ich habe euch einen Werbeslogan mitgebracht. Mal gucken, ob jemand weiß, von welcher Marke der stammt. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Wer weiß, wer damit geworben hat? Ich habe einen Milka gehört, habt ihr auch, wow, das wissen richtig viele Leute, ich wusste es nicht. Der kommt nämlich aus den 70ern, ja, das war vor meiner Geburt, und die haben den dann irgendwann abgesetzt. Aber ich finde, dieser Werbespot bringt trotzdem richtig gut auf den Punkt, was wir heute in unserer Gesellschaft mit Versuchung verknüpfen. Ja? Meistens sind das nämlich ziemlich banale Dinge, wie zum Beispiel zu viel Kuchen. Oder es wird sogar positiv bewertet oder ja, als aufregend und dann werden Serien danach benannt, Reality-Shows. Also Versuchung ist für uns heute im Westen gar nichts Ernstes mehr. Und ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, dass es für uns normal geworden ist, Versuchung nachzugeben. Ja? Da ist irgendwie gar nichts Dramatisches mehr damit verbunden, wenn ich was tue, obwohl ich weiß, hey, eigentlich ist das gar nicht so gut, dass ich das jetzt tue, aber ist halt so, weil das macht ja jeder. Und mir ging das auch so, bevor ich mit 16 Jahren Christ geworden bin. Ich habe oft in Gedanken geschwelgt, die waren nicht liebevoll über Menschen, ja, die waren nicht gut, da waren voll Stolz, sexueller Lust und Unbarmherzigkeit. Aber irgendwie war das völlig normal. Hat ja keiner mitgekriegt, ja, und ich kannte das auch gar nicht anders. Und erst als ich dann Christ geworden bin, habe ich verstanden, dass Versuchung mich dazu bringen möchte, etwas zu tun, was mir selbst schadet, anderen schadet und auch meiner Beziehung zu Gott. Ja, das ist Versuchung eigentlich, die wir in der Bibel finden. Und trotzdem gehen wir immer wieder darauf ein. Ja, ich glaube, jeder kennt Situationen in seinem Alltag, wo er Dinge tut, obwohl er weiß, hey, eigentlich ist das jetzt gar nicht so gut. Warum ist das für uns so ein Problem? Auch wenn du Christ bist, wirst du das Thema Versuchung ja nicht von einem auf den anderen Tag los. Ja? Die Art der Versuchung in unserem Leben ändert sich ja jetzt nicht von jetzt auf gleich. Das war bei mir damals genauso und ist auch heute noch so. Ein Beispiel, was mir so präsent ist, ist, dass ich vor einiger Zeit mal über das Thema Medien gepredigt habe, darüber, wie sehr sie uns ablenken, ja, wie sehr mich das meiner Ruhe beraubt, wenn man immer nur online ist, immer erreichbar ist, wie viel das stressen kann. Und jetzt Jahre später kämpfe ich immer noch mit dem gleichen Thema. Ja, es fällt mir immer noch schwer zu sagen, hey, ich lege jetzt das Handy weg, weil ich weiß, ich muss mich jetzt gerade mal konzentrieren, produktiv sein und habe schon zu lange prokrastiniert und eigentlich wäre das jetzt total gut und wichtig, wenn ich das mal lassen würde. Aber es fällt mir nach wie vor schwer. Und vielleicht hast du auch so Momente in deinem Leben, Situationen oder auch Versuchungen, wo du immer wieder drauf reinfällst. Ja. Wo es immer wieder passiert, obwohl du es besser weißt. Und mich bewegt, gerade in diesem Jahr, bewegt mich, dass das so ein perfides Ding ist. Es ist wirklich etwas, was ernst ist und was unser Leben zerstören möchte. In den letzten Jahren gab es so viele christliche Leiter, die einflussreich waren, die auf Bühnen aufgetreten sind, die viel über Gott gesagt haben. Und von denen, die dann irgendwann öffentlichkeitswirksam zurückgetreten sind, weil ans Licht kam, dass sie in irgendeiner Form Ehebruch begangen haben. Ja? Und jeder von denen hatte seine eigene Geschichte und vielleicht auch eigene Gründe, warum das passiert ist, ein eigener Prozess. Aber keiner von denen hat vor 40 Jahren begonnen mit seinem Dienst oder mit seiner Ehe und hat gesagt, in 40 Jahren möchte ich krachend scheitern. Ja? Keiner von uns startet etwas, um zu scheitern. Und trotzdem hat es die Sünde sowohl bei uns als auch bei diesen Männern irgendwie geschafft, sich in unser Leben zu schleichen. Und jemand, der in der gleichen Situation stand, ja, der auch beinahe gescheitert wäre, von dem wollen wir jetzt lernen, wie wir mit Versuchungen in unserem Leben umgehen können, wie Versuchung funktioniert und wie wir jesusgemäß widerstehen. Und das ist Josef. Ja? Bei Josef war das die Sexualität, das war die Versuchung, aber alles, was wir jetzt heute hören, die gleichen Prinzipien können wir auf jeden Lebensbereich anwenden. Ja? Egal, ob das darum geht, über andere Menschen zu reden, wie du über dich selber denkst, wie du über andere denkst, wie du mit Geld umgehst. In jedem dieser Bereiche funktioniert Versuchung auf die gleiche Art und Weise, egal, ob du Mann oder Frau bist. Und wenn du möchtest, kannst du die 1. Mose 39 aufschlagen, wenn du die Bibel dabei hast oder wenn du dieses Heft dabei hast, da ist der Text auch drin. Die Verse stehen aber auch an der Wand vorne. Was ist bisher passiert? Josef wurde von seinen Brüdern, der hatte 11 an der Zahl, als Sklave nach Ägypten verkauft. Ja? Die waren neidisch auf ihn geworden, weil er seinem Ruf als verhätschelter Lieblingssohn alle Ehre gemacht hat. Also er war auch nicht ganz unschuldig daran. Und wurde dann als Sklave an den Chef der Leibgarde des Königs verkauft. Also ein richtig wichtiger Mann, ja, der ja, eigentlich die Vertrauensperson des Pharao. Und der hat jetzt Josef als Sklaven bekommen. Und statt Lieblingssohn war er plötzlich ganz unten angekommen. Denn Sklave, das ist ja nicht wie heute, ja, wenn du irgendwie angestellt bist, das ist nicht mal wie Praktikant sein, sondern du warst Besitz. Also du hast diesem Mann gehört als Eigentum. Josef war vom Lieblingssohn zum Objekt geworden. Und wahrscheinlich musste er ganz unten anfangen, ja, vielleicht ja, mit einer Zahnbürste in den Boden schrubben oder solche Dinge. Aber obwohl seine Umstände wirklich zum Verzweifeln waren, war er Gott treu. Wir lesen, dass er fleißig diente, also er hat wirklich sich angestrengt, hat das gemacht, was man von ihm erwartet hat und hat Gott alle Ehre gemacht. Und der Potiphar, das ist dieser Chef der Leibgarde, dem ist das aufgefallen. Ja, Josef wurde wahrscheinlich vom Tellerwäscher des Monats zum Landwirt des Monats. Ja, wir lesen davon, dass ihm Felder anvertraut wurden und wurde dann am Ende auch zum CEO. Der Potiphar hat in Josef gesehen, wie ihm alles gelang, wie sehr Gott ihn segnet und wie sehr Gott auch Potiphar durch ihn segnet und beförderte ihn vom Sklaven zum geschäftsführenden Sklaven. Ja, er hat ihm alles unterstellt. Sein ganzes Haus, er kümmerte sich um nichts. Und hier wird's knifflig. Ja? An dieser Stelle kommt die Versuchung besonders in Josefs Leben. Denn dort, wo Gott dich geistlich gebraucht, wo er dich zum Segen für andere einsetzt, da hat der Teufel ein Problem mit dir. Ja? Da, wo Gott dich gebraucht zum Segen für andere, da hat der Teufel ein besonderes Interesse, dich durch Versuchung zu Fall zu bringen. Und wir lesen dann in 1. Mose 39 an dieser Situation. So überließ Potiphar Josef alles, was er hatte und kümmerte sich um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Doch Josef war ein außergewöhnlich schöner Mann. So kam es, dass die Frau seines Herrn ein Auge auf ihn warf. Schlaf mit mir, sagte sie zu ihm. Wir sehen hier, Versuchung beginnt mit einem Reiz von außen. Ja, und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Dieser Reiz weckt ein Bedürfnis in dir. Und es kann was sein, was du siehst, zum Beispiel Werbung, die dir weismachen möchte, dass du etwas ganz dringend brauchst, was du nicht hast und wo du vorher vielleicht gar nicht wusstest, oh, das gibt es. Das kann eine gering bekleidete Person sein, ja, die deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vielleicht war das hier bei Josef so der Fall, also für die Frau von Potiphar. Das kann ein Gerücht sein, das du hörst, ja, wo du so dieses Verlangen hast, Mensch, das möchte ich gern weitersagen, ja, weil das finden andere bestimmt richtig cool. Das kann was sein, was du liest und was deine Sehnsucht nach Beziehung weckt, deine Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme. Oder es kann ein Gedanke sein, der dich ins Träumen bringt. Und egal, was das ist, dieser Reiz spricht etwas in dir an. Ja, so beginnt Versuchung. Und hier begann das noch nicht mal bei Josef, sondern Versuchung passiert schon vorher bei der Frau von Potiphar. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich das irgendwie so normal vorausgesetzt, aber sie war ja auch in Versuchung. Der Unterschied war nur, für Josef war es eben nicht normal, Versuchung nachzugeben. Für die Frau von Potiphar scheinbar schon. Ja, genauso wie es bei mir normal war, bevor ich Christ geworden bin. Gerade zur Zeit der ersten Christen, also so im ersten Jahrhundert nach Christus, war es zum Beispiel in Rom völlig normal, dass du als Sklave oder Sklavin deinem Besitzer für sexuelle Gefälligkeiten zur Verfügung standst. Das war völlig normal, ja, dass der, besonders die Männer im Haus, ja, dass die ihre Sklavinnen auch für solche Dinge benutzt haben. Und vielleicht war das da auch völlig normal, ja, dass die Frau daran gewöhnt war, Mensch, wenn da ein neuer Sklave kommt, ne, der hat mir gefällig zu sein. Und so ist es in unserer Zeit normal, ja, dass wir Dinge tun, dass die irgendwie alle tun, obwohl die für Gott gar nicht normal sind. Ja, dass irgendwie jeder Mann Pornografie konsumiert, wie die Statistik uns sagt. Ja, dass wir Sexualität außerhalb der Ehe leben, dass wir mehr haben wollen, als uns eigentlich zusteht und nie zufrieden sind. Oder dass man halt schlecht über andere redet auf der Arbeit. Das ist für uns irgendwie völlig normal, weil das macht ja jeder so. Warum sollte ich das nicht auch machen? Und Versuchung redet uns ein, dass diese Dinge nicht nur normal sind, sondern dass wir sie brauchen. Ja. Die Versuchung verwandelt das gute Bedürfnis in eine falsche Begierde. Josef war Sklave und er war Single. Ja. Er hatte sicherlich die Sehnsucht, Mensch, eigentlich, wie alle anderen zu der Zeit, möchte ich auch gern heiraten, möchte ich auch gerne eine Beziehung haben. Also er hat sich danach gesehnt, nach dieser Beziehung. Und die Frau hat sich wahrscheinlich auch irgendwie nach Beziehung gesehnt. Ob sie die von ihrem Mann jetzt so bekommen hat, weiß man nicht. Aber da ist ein Bedürfnis in uns Menschen und die Versuchung macht aus diesem Bedürfnis eine falsche Begierde. Und es ist egal, ja, ob das dieses Bedürfnis nach Beziehung ist, nach Liebe, nach Annahme, nach Ruhe und Sicherheit. Das sind alles Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat. Er hat es erfunden. Gott hat auch Sexualität erfunden. Das war nicht Hollywood, ja, sondern das hat Gott erfunden. Und das sind alles gute Dinge. Gott wünscht sich, dass wir als Menschen, dass die Bedürfnisse, die tief in uns sind, dass sie erfüllt werden. Aber nicht ohne ihn, nicht außerhalb von seinem Rahmen, den er uns setzt, sondern innerhalb von Gottes Prinzipien, die er uns gibt. Versuchung redet dir ein, wenn du es nicht auf Gottes Art machst, sondern auf deine eigene, dann bekommst du schneller, was du willst, dann bekommst du mehr von dem, was du willst, ja, und dann findest du die echte Erfüllung. Gott will dir das alles nur vorenthalten. Ja? Das ist das, was die Versuchung uns einredet. Gott meint es gar nicht wirklich gut zu dir. Das ist die Lüge, die in unser Leben kommt, wenn Versuchung kommt. Und da lohnt es sich echt mal drüber nachzudenken und sich selber ein bisschen zu beobachten. Was sind das überhaupt für Gedanken, die ich denke? So über mich selbst, über andere. Sind das Gedanken, die wahr sind, über Gott? Oder sind das Lügen, die sich in mein Herz, in meinen Kopf eingebrannt haben und die ich prüfen müsste? Ja? Zu welchem Handeln motivieren mich meine Gedanken, wenn ich dem eigentlich nachgeben würde? Wenn die Versuchung jetzt in unser Leben kommt, dann kommt es darauf an, geben wir diesem Reiz Raum, ja, oder lassen wir ihn gar nicht erst in unser Leben. Wenn wir der Versuchung Raum geben, dann lassen wir zu, dass aus unserem Bedürfnis in unserem Herzen Begierde entsteht. Und an diesem Punkt kommt die Sünde ins Spiel. Ja, vorher ist es nur Versuchung. Wenn wir uns entscheiden, dem Raum zu geben, dann kommt Sünde ins Spiel. Denn Jesus sagt einmal, in der Bergpredigt sagt er zwei Dinge, die ich richtig krass finde, aber die deutlich machen, wie Gott über Sünde denkt und dass das keine Lappalie ist. Zum einen sagt Jesus, wer eine Frau begehrlich ansieht, hat schon Ehebruch mit ihr im Herzen begangen. Also noch bevor wir uns selbst befriedigen, noch bevor wir mit jemandem ins Bett steigen, das ist für Gott schon Ehebruch und macht uns vor ihm unrein. Außerdem sagt Jesus, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr oder du Verrückter, wird des Feuers der Hölle verfallen sein. Also noch bevor du jemandem schadest oder jemanden umbringst, ja, hast du in deinem Herzen jemanden verachtet und jemanden geschadet. Da beginnt für Gott Sünde. Und wenn wir diese beiden Dinge, da müssen wir noch gar nicht weiter in der Bibel lesen, nur wenn wir dieses beides von Jesus hören, wird klar, keiner in diesem Raum, ja, kann von sich sagen, ich habe den Himmel verdient. Ja. Ich schaffe das schon. Gott muss mich ja annehmen. Sondern wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir, ohne Jesus, ohne dass ich Vergebung bekomme, ohne dass jemand diese Schuld, die ich durch diese Dinge auf mich lade, wegnimmt, werde ich vor Gott nichts vorzuweisen haben. Ja. Und diese Gedanken, die entstehen, wenn wir der Versuchung Raum geben. Da entsteht Begierde. Jakobus benutzt in einem Buch im Neuen Testament mal das Bild von einer Schwangerschaft. Da entsteht eine Befruchtung und dann wächst etwas heran. Und genauso wächst in unserem Herzen, wenn wir diesen Gedanken nachgehen, diesen Tagträumen, wächst der Wunsch, das auch umzusetzen. Ja? Und das wird immer größer und nimmt immer mehr Raum ein. Und das ist so einfach in unserer Zeit, denn man muss sich ja überlegen, wir können zu jeder Zeit, an jedem Ort, auf jeden Content zugreifen, der irgendwann mal entwickelt wurde. Ja? Der Wunsch nach einem besseren Partner, nach einem größeren Haus, nach einer schöneren Figur, einem reizvolleren Leben und mehr Anerkennung ist nur ein Klick entfernt und spiegelt uns jeden Tag wieder, wie sehr wir doch eigentlich mehr brauchen. Und bei Josef war das tatsächlich gar nicht so unähnlich. Denn wir lesen, dass dieser erste Moment der Versuchung, dass das nicht alles war, sondern Vers 10, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, mit ihr zu schlafen und ihr zu willen sein, hörte er nicht auf sie. Er wurde permanent bedrängt. Das war nicht nur diese eine Situation, sondern immer und immer wieder. Und man muss sich vorstellen, Josef hatte eigentlich den Auftrag, ihr zu gehorchen in allem, was sie ihm sagt. Sie war ja nicht nur seine Chefin, sondern die Frau seines Besitzers. Ja? Und wahrscheinlich hat sie ihm auch nicht nur mit guten Worten argumentativ davon überzeugen wollen. Ja? Ich meine, er war der Chef der Leibgarde, der hat bestimmt keine unattraktive Frau geheiratet. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie krass dieser Druck war, der auf Josef lastete, weil er jeden Tag mit diesen Dingen konfrontiert war, mit der Versuchung, dem nachzugeben, was er gerade nicht hat. Und ich glaube, auch in unserer Zeit können wir diesen ersten Blick, ja, diesen ersten Reiz, diesen ersten Gedanken selten vermeiden, weil einfach so viel von außen auf uns zukommt. Aber wir können den zweiten vermeiden. Ja? Und darum wird es auch später noch gehen, wenn wir uns fragen, wie gehen wir denn jetzt mit Versuchung um, den zweiten Gedanken, dieses darauf eingehen, zu vermeiden. Wenn das jetzt in uns heranwächst, ja, dieser Wunsch, diese Begierde, dem nachzugehen, und wir geben dem immer mehr Raum, dann wird irgendwann die Tat daraus. Ja? Dann wird vom Herz, setzen wir das vom Herz in die Hand um. Und auch hier sehen wir, dass das ganz knapp davor war. Vers 11 lesen wir, einmal hatte Josef im Haus zu tun und niemand von der Dienerschaft war dort. Da fasste sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Doch er riss sich los und flüchtete hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Sie ließ Josefs Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Der hebräische Sklave, den du uns ins Haus gebracht hast, ist zu mir gekommen, um seinen Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte hinaus. Als Potiphar hörte, was sie seinem Sklaven vorwarf, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef ergreifen und in das Gefängnis bringen, in dem die Gefangenen des Königs verwahrt wurden. Ja. Die Versuchung, die Frau in diesem Fall von Potiphar will Josef dazu bringen, das in die Tat umzusetzen. Aber er hält Stand und steigt aus. Ja, in diesem Fall haut er einfach ab. Hätte nichts Besseres tun können, hören wir gleich noch davon mehr. Aber die Frau von Potiphar ist in diesem Fall zu allem bereit. Ja, sie ist bereit, das, was die Versuchung ihr eingeredet hat, was in ihr als Begierde gewachsen ist, in die Tat umzusetzen. Und wir sehen an diesem Beispiel total plakativ, was für Folgen das hat, sowohl wenn du der Sünde nachgibst, als auch wenn du treu bist und der Versuchung widerstehst. Denn beides hat Folgen und beides hat seinen Preis. Bei Potiphas Frau sehen wir, dass sie, weil sie der Sünde nachgibt, sich immer wieder, immer tiefer in den Sumpf rein manövriert. Ja? Ihr bleibt nichts anderes übrig, weil das irgendwie schiefgegangen ist, als zu lügen. Das heißt, sie fügt ihrer Sünde mehr Sünde hinzu. Ja? Sie klagt ihren Mann an und sagt, du hast den hebräischen Sklaven hergebracht. Das ist eigentlich deine Schuld, was hier passiert ist. Und sie bringt Leid über Josef, indem er in Gefängnis landet. Ja? Also Sünde bringt immer mehr Sünde hervor. Denn Sünde will verborgen bleiben, will heimlich bleiben. Ja? Bringt Lüge hervor, bringt Scham hervor. Ja? Wenn wir fallen, dann schämen wir uns davor, vor Menschen zu bekennen und auch damit zu Gott zu kommen. Und das bringt wiederum Anklage hervor. Der Teufel sagt dir, du kannst doch gar nicht zu Gott kommen. Was will Gott schon mit dir anfangen? Du packst es doch eh nicht. Und du entfernst dich immer, immer, immer weiter von Gott. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreis. Wie können wir da rauskommen? Und hier kommt das Evangelium ins Spiel. Wenn du in dieser Situation bist, du bist in Sünde gefallen, du hast Dinge getan, egal ob du jetzt Christ bist oder noch kein Christ bist, von denen du weißt, das ist falsch vor Gott. Das hat mir geschadet, das hat die Beziehung zu Gott zerstört, das hat vielleicht sogar anderen geschadet. Dann lass dir nicht einreden, es gäbe keine Alternative, als zu verzweifeln. Lass dir nicht einreden, es gibt nicht die Möglichkeit zur Umkehr. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einzige Mensch, der jeder Versuchung in seinem Leben jemals widerstanden hat, der ist als Mensch auf die Erde gekommen, weil er dich liebt, weil er dich und mich in unserer Sünde sieht, in unserer Schwachheit, dass wir es nicht gebacken bekommen, versuchen zu widerstehen. Und er hat diese Schuld, all das, was wir auf uns geladen haben, am Kreuz bezahlt, vor 2000 Jahren, weil er dich so sehr liebt. Er ist gestorben an unserer Stelle. Ja, das, was wir für unsere, für die Versuchung und für unsere Sünde eigentlich hätten tragen müssen. Und er ist nicht im Grab geblieben, sondern Gott hat ihn auferweckt. Ja, er hat ewiges Leben. Er lebt ewig und du kannst auch mit ihm ewig leben. Wenn du ihm deine Schuld bekennst und auf das vertraust, was Jesus am Kreuz getan hat. Johannes schreibt in seinem Brief, 1. Johannes 1, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist dieser Kreislauf der Lüge, wenn wir Sünde vor Gott und vor Menschen verheimlichen. Aber in Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist die Verheißung, wenn du zu Jesus kommst, ihm deine Schuld bringst, sie bekennst, ja, sie mit seiner Wahrheit übereinstimmst und sagst, hey, ich bin schuldig vor dir geworden und ich möchte deine Vergebung annehmen, dann wirst du gereinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und nicht nur das, Gott möchte auch, dass du dich dann nicht mehr von ihm entfernst und möchte dir helfen, in Versuchung standhaft zu bleiben. Ab da kannst du widerstehen. Und das ist ein ganz praktischer Schritt. Ja, es kann ein ganz praktischer Schritt sein, heute ins Gebet zu gehen, Gott diese Schuld zu bekennen und ihm zu vertrauen. Wenn du das tust, dann rechnet Gott dir die Reinheit und die Perfektion von Jesus an. Ja, das bekommst du angerechnet, sein Leben für deins. Und du wirst ein Kind Gottes und kannst in eine Liebesbeziehung mit Gott starten. Ja. Du darfst es auch ablehnen, ja, aber egal wie du dich entscheidest, du wirst mit den Konsequenzen leben. Aber selbst wenn wir diese Entscheidung treffen und sagen, ich möchte mit Jesus leben und wir kommen in diese Versuchung und wir widerstehen der Versuchung, so wie Josef, dann hat auch das seinen Preis. Und es ist auch wichtig, darüber zu reden und es ist auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Ja, denn gute Entscheidungen sind selten die leichten Entscheidungen. Manchmal tut das weh und das ist normal. Also auch wenn sich das so anfühlt, Gefühle sind betrügerisch, ja, können betrügerisch sein. Manchmal tun gute Entscheidungen weh. Und bei Josef war das auch so. Er wusste ja, wenn ich der Frau meines Chefs mich hier widersetze, ich bin Sklave, ich gehöre denen, dann kriege ich Probleme. Ja? Also er wusste genau, das wird Konsequenzen haben. Und trotzdem hat er entschieden, es lohnt sich. Ja? Er hat trotzdem diese Entscheidung getroffen, es lohnt sich, der Sünde zu widerstehen und die Treue Gott gegenüber zu wählen. Und wir sehen dann, es hat einen Preis, ja, er kommt ins Gefängnis, er wird vom geschäftsführenden Sklaven zum gefangenen Sklaven, also es ist ein deutlicher Abstieg, also ist ganz unten angekommen. Und trotzdem passiert das Gleiche, was in diesem Haus von Potiphar passiert, wieder. Gott segnet ihn, Josef gelingt alles, ja, er wird zum obersten gefangenen Sklaven und wird dem Gefängnisaufseher unterstellt, also Gott gebraucht ihn genauso zum Segen für andere wie vorher, obwohl die Situation sich nicht verbessert hat. Ja? Josef hat trotzdem entschieden, es lohnt sich, weil Gott treu ist. Und vielleicht, wenn du sagst, ich möchte auch treu sein, kann das bedeuten, dass du länger auf eine Ehe warten musst, ja? Weil du eben nicht die nächstbeste Beziehung eingehst. Vielleicht kann es bedeuten, dass du mit weniger Geld, aber dafür ehrlich leben musst. Oder dass Menschen über dich reden, statt über andere. Das kann sein, aber es lohnt sich. Die Treue lohnt sich immer mehr, als der Sünde nachzugeben. Wie können wir lernen, wie das geht? Und Josef, das lesen wir aus dem Text so ein bisschen heraus, ja, weil jedes Mal, wenn die Versuchung kommt, reagiert er sofort. Wir lesen aus diesem Text heraus, er hat irgendwann in seinem Leben Entscheidungen getroffen. Er hat diese Entscheidung getroffen, ich möchte der Treue Gottes gehorchen und nicht der Sünde. Und es gibt so drei Vorentscheidungen, die wir treffen können, ja, denn nicht immer lässt uns die Versuchung einen Tag Zeit, ich mache mir eine Pro- und Kontraliste, mache ein Bibelstudium und dann entscheide ich mich gegen die Versuchung. Die passieren ja ad hoc, ja, das passiert im Moment und wir müssen uns vorher entscheiden, was wir tun, um da standzuhalten. Drei Entscheidungen habe ich euch mitgebracht und ich hoffe und ich wünsche euch und mir, dass wir diese Entscheidung auch ganz praktisch machen können. Die erste Entscheidung, ich will die Kosten berechnen. Das, was wir bei Josef am Anfang sofort sehen, ist, dass er sich über das Warum Gedanken gemacht hat. Das Warum ist wichtiger als das Wie. Ja, ich muss mir Gedanken machen, warum möchte ich widerstehen, bevor ich mir darüber Gedanken mache, wie ich das mache. Ja, und Josef weiß sofort, nachgeben wäre hier tödlich. Und das merken wir daran, wie er auf diese Versuchung eingeht. Er nennt nämlich zwei Gründe. In Vers 8 sagt er, mein Herr verlässt sich auf mich. Das heißt, die Loyalität gegenüber seinem Chef und das Zeugnis vor den Menschen ist ein wichtiger Grund für ihn, dass er sagt, ich will Gott vor Menschen auch ehren. Und ich kann der Versuchung nicht nachgeben, sondern ich möchte ein gutes Zeugnis sein und das Gute, was ich von meinem Chef in diesem Fall bekommen habe, nicht mit Füßen treten. Das ist sein erster Grund, also diese Liebe und der Respekt vor den Menschen. Und der zweite Grund ist die Liebe und die Ehrfurcht vor Gott. Er sagt dann in Vers 9, wie könnte ich nur so ein großes Unrecht begehen? Ja, wie könnte ich nur? Ich würde mich an Gott versündigen. Ihm ist total bewusst, ich würde nicht nur meinen Chef mit Füßen treten, sondern die Liebe, die Barmherzigkeit und die Heiligkeit Gottes, die er mir gegenüber schenkt, die würde ich mit Füßen treten. Das würde mich diese Versuchung kosten. Und ich wünsche mir dieses Bewusstsein von diesen zwei Bereichen, die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen, viel, viel mehr in den Situationen, wo es heikel wird. Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das Bewusstsein der Kosten, die wir zahlen, wenn wir versuchen nachgeben, die kommt vor allen Dingen aus der Beziehung zu Gott. Ja? Wenn wir diese Beziehung zu Gott pflegen, wenn wir sehen, wie er ist, was er tut, ja, wie er uns sieht, was er über uns denkt, dann wird unser Herz fest in diesem Bewusstsein, Gott meint es gut mit mir. Ja? Das ist das, was die Versuchung uns als Fake News ja eigentlich weitergeben möchte. Gott meint es nicht gut mit mir, aber wir sehen, Gott meint es gut mit mir. Ja? Er hat mich so sehr geliebt und ich möchte ihm treu sein. Und je mehr wir uns aus der Beziehung zu Gott entfernen, desto leichteres Spiel hat die Versuchung in unserem Leben. Ja? Wir brauchen diese Beziehung zu Gott, um weniger anfällig für Versuchung zu sein. Und ich habe diese erste Entscheidung irgendwann mal ganz praktisch gemacht und habe mir eine Liste geschrieben. Ich mag Listen, aber ich glaube, das ist auch eine total gute und hilfreiche Sache. Und inspiriert von Jürgen Fischer habe ich mir eine Was-kostet-mich-Ehebruch-Liste geschrieben. Also wirklich mal ganz konkret aufgeschrieben, hey, was sind die Kosten, wenn ich dem nachgeben würde? Ja, und da ist ein ganzes DIN A4-Blatt draus geworden. Das kannst du für jeden Bereich in deinem Leben machen. Wenn du merkst, da bin ich anfällig. Egal, ob das um Geld geht, ja, ob das um Ehrlichkeit bei der Steuer geht oder ob das irgendwie um Habgier geht oder ob es darum geht, wie rede ich über Menschen. Wir können uns eine Liste schreiben, was würde es mich kosten, wenn ich dem regelmäßig oder wenn ich dem auch einmalig nachgebe. Und je länger wir mit Gott leben, desto länger wird die Liste und desto höher werden die Kosten. Ja? Du musst nicht diese Liste die ganze Zeit dir irgendwie angucken. Ich weiß, wo sie liegt in meinem Haus. Ich habe es mir einmal aufgeschrieben. Ja, mir sind diese Dinge präsent. Und dann muss ich da jetzt auch nicht immer raufgucken. Darum geht es nicht. Sondern es geht sich darum, sich bewusst zu machen, ich möchte die Kosten berechnen. Und dann weiß ich, was ich der Versuchung gegenüberstellen kann. Die zweite Entscheidung, die Josef tut, ich will keine Kompromisse eingehen. Ja, wir sehen das in jeden Situation Josef widersteht direkt. Ja, er geht nicht einen Schritt auf die Sünde zu. Er sagt nicht, ach Mensch, beim zweiten Mal, ja, beim ersten Mal, nee, da noch nicht, aber beim zweiten Mal, jetzt denke ich drüber nach, oder nee, so ins Bett, das ist irgendwie keine gute Option, aber wir können ja mal auf ein Date gehen, vielleicht, ja, schauen wir dann einfach mal, was dabei rauskommt. Ja, er sagt doch nicht, Mensch, nee, das wäre jetzt ungehorsam gegen Gott, aber wir können ja Freunde sein. Also dieses langsame auf Sünde zugehen, das ist für ihn überhaupt keine Option. Ja, er sagt in Vers 10, oder wir lesen in Vers 10, er hört nicht weiter zu. Da kommt dieser Reiz und er hört weg. Ja. Er macht keine Kompromisse und lässt nicht zu, dass sein Herz mit diesem Gedanken der Option schwanger geht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, denn je früher wir diese Entscheidung treffen, je früher wir widerstehen, desto leichter wird es, das auch aus der Welt zu schaffen. Je mehr wir uns darauf einlassen, desto größer wird der Angang, desto mehr Lügen kommen in unseren Kopf und desto schwieriger wird es, frei zu werden. Paulus formuliert das mal, wie ich finde, total cool im zweiten Korintherbrief, und er sagt, dass wir die Gedanken, die Gott widerstehen, unter den Gehorsam Christi stellen. Also es ist ein ganz praktischer Schritt im Gebet, dass du diesen Gedanken, diesen Reiz, dieses Bedürfnis, was die Sünde in Begierde verwandeln will, nimmst, ins Gebet gehst und Gott ganz praktisch hinlegst und sagst, Gott, ich weiß, es wäre ungehorsam gegenüber dir, ja, unter diesen Gehorsam Christi stellen und diesen Gedanken dann bei Gott ablegen und ohne die Last wieder weggehen. Also das ist dieser erste Schritt, wenn dieser Reiz kommt, direkt unter den Gehorsam Christi zu stellen, sich der Konsequenz bewusst zu sein und ihm im Gebet abzuladen. Und dieses Wegbringen, Weghören und Wegschauen, das können wir trainieren. Ja? Das ist einmal eine Entscheidung, die wir einmal treffen, aber es geht dann darum, das auch zu trainieren, dass es von dieser Entscheidung zu einem Reflex wird. Ja? Wenn ich ein Bild im Netz sehe, ja, und weiß, und so realisiere, oh krass, wenn ich mir das angucke, ja, dann werde ich das nicht wieder los. Wenn ich eine Person registriere, wo ich merke, hey, eigentlich würde ich da jetzt hinterher gucken. Oder ja, wenn du irgendwas siehst, irgendeine Werbung, wo du merkst, hey, dann lasse ich mich wieder darauf ein, über meinen Mangel nachzudenken. Dann können wir trainieren, diesen zweiten Blick zu vermeiden. Sandra hat irgendwann die Entscheidung getroffen, wenn sie irgendwer nervt im Straßenverkehr, ja, dann hat sie oft ins Auto geguckt und sich Gedanken darüber gemacht, ach, das ist ja typisch, ja, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu und ne? Und irgendwann hat sie die Entscheidung getroffen zu sagen, ich gucke nicht mehr ins Auto. Also wenn mich jemand nervt, dann gebe ich diesen Gedanken bei Gott ab und ich gucke da gar nicht mehr rein. Ja, ich vermeide den Blick und dann werde ich mich auch nicht über einen Menschen ärgern und ihn vielleicht sogar verachten. Also sie vermeidet diesen Blick und das ist ein Training. Ja, es ist ein Training zu sagen, ich lerne wegzugucken. Es wird zu einer Gewohnheit. Billy Graham, und das haben wir letzte Woche schon gehört, aber ich finde es so gut und so wichtig, hat sich überlegt, zusammen mit seinen Freunden, es war ein Evangelist, am Anfang ihres Dienstes, er war einer von denen, oder einer, ein öffentlich wirksamer Christ, ja, der keinen Skandal mit ins Grab genommen hat, was ziemlich krass ist in dieser Zeit. Und er hat sich mit seinen Freunden überlegt, hey, wie können wir diese Vorentscheidung treffen, um Kompromisse zu vermeiden, damit die Begierde nicht zur Tat wird. Und sie haben sich einen Ehrenkodex auferlegt, wo sie sich konkrete Grenzen setzen im Umgang mit Geld, Sex und Macht. Ja? Du kannst für dich Bereiche ergänzen, wo du anfällig bist für Versuchung. Und da geht es nicht darum, bei diesem Ehrenkodex, dass ich Regeln halte, um der Regeln willen. Ja? Wenn du Regeln hältst, dann wirst du stolz. Wenn du Regeln nicht hältst, dann klagt dich dein Gewissen an. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, in so ein Gesetz zu leben, sondern es geht darum, dass ich kluge, weise Grenzen setzen will. Ja? Ich will den Kompromiss vermeiden. Und nicht auf meine eigene Kraft vertrauen, denn da ist nicht viel hinter, sondern auf Gottes Weisheit und auf seine Kraft und dementsprechend weise zu leben. Und ich habe mir, und das mache ich auch ab und zu mit Mentees, ich habe mir konkrete Fragen in diesen Bereichen gestellt, so wie die Männer damals, und habe mir konkret Grenzen gezogen und aufgeschrieben, wie möchte ich in diesen Bereichen umgehen, ja, Geld, Sex und Macht. Und da kommen dann ganz unterschiedliche Dinge bei raus und die können auch von Person zu Person unterschiedlich sein. Wie gesagt, vieles davon ist eine Weisheitsentscheidung. Ja, aber ich glaube, manche Dinge sind auch gut. Ja, dann habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, ähnlich wie die Freunde um Billy Graham, ja, keine Treffen mit anderen Frauen zu zweit im privaten Raum. Ja, das war für die auch wichtig und ich glaube, das ist eine gute Sache. Kein Austauschen persönlicher Kämpfe außer im Team, ja, in der Gruppe. Oder auch kein Körperkontakt, der über die Begrüßungsumarmung hinausgeht. Das sind so ganz individuelle Dinge. Du kannst sie anders entscheiden. Ja, wichtig ist nur, dass du sie entscheidest, dass du dir darüber Gedanken machst. Ein vollzeitlicher Leiter einer großen Kirche zum Beispiel hat entschieden, dass bei jedem Geldgeschenk oder irgendeinem Geschenk, was jemand ihm anbietet, ja, aus der Gemeinde, wenn irgendwer dankbar ist oder was auch immer, dass über jede Zuwendung ein anderes Ehepaar entscheidet, ob er es annimmt oder nicht. Ja, also ihm war so wichtig, dass dieses Geld und diese Privilegien ihn nicht kompromittieren, dass er sagt, ihr dürft darüber entscheiden. Das mache ich nicht selber. Finde ich total krass und finde ich total weise. Also, ja, du kannst dir in jedem Bereich Gedanken darüber machen. Wichtig ist nur, dass du sie dir machst, dass du sie dir aufschreibst, denn wenn wir aufschreiben, werden wir konkret, zumindest schneller konkret. Und dass wir dabei Gottes Weisheit suchen. Gott hat uns versprochen, dass er uns sie geben möchte. Und auch die Grenzen in der Bibel zu akzeptieren. Ja, es gibt Grenzen, die gibt Gott in der Bibel. Die sind fest, da kann ich nicht dran rütteln, auch wenn ich das vielleicht gerne möchte. Und die müssen wir akzeptieren. Es gibt Momente, da reichen diese Grenzen nicht. Es gibt Situationen, wo du merkst, ich kann nicht in der Situation bleiben, ohne Kompromisse einzugehen. Josef hat das erlebt, da wir lesen das in Vers 12, als ihm an Gewand fest flüchtet er. Er diskutiert nicht, er lehnt nicht nur ab, sondern er verlässt die Situation. Und die Ultima Ratio ist im Umgang mit Versuchung tatsächlich Flucht. Paulus sagt das in 1. Korinther über die Hurerei, also Sexualität außerhalb des Rahmens der Ehe. Flieht die Hurerei, ja, also neben der Grammatik, die irgendwie fancy ist, ganz deutlich, ganz einfach abhauen. Es gibt Situationen, da ist Abhauen angesagt. Und das ist auch nicht feige, sondern es ist mutig und es ist weise, wenn du fliehst. Ja. Das kann sein, dass es manchmal nötig ist, eine Beziehung abzubrechen, gerade wenn es um Ex-Partner geht, ja, weil da immer das Potenzial ist, dass da am Ende wieder was bei rauskommt. Es kann sein, dass du WhatsApp-Kontakte abbrechen musst, weil dir immer irgendwer Bilder schickt, die du eigentlich nicht sehen möchtest und die dich in unreine Gedanken bringen. Das kann sein, dass das nötig ist, den Wirkungskreis zu ändern, wenn eben die Situation derart belastet ist, dass du ohne Kompromisse da nicht mehr leben kannst. Manchmal ist als Ultima Ratio Flucht angesagt, als letzte Möglichkeit. Die dritte Entscheidung: Ich will nicht alleine bleiben. Ja. Wir haben das gelesen, die Frau versucht Josef ultimativ in dem Moment, wo niemand anders da ist. Ja, die Versuchung trifft ihn dort, wo er alleine ist, da wo niemand drauf guckt außer Gott. Und bei uns ist das ja auch oft so, die Versuchung trifft uns da, ja, wo niemand anders drauf guckt. Egal, ob das in unserem Herzen ist oder ob das in unserem Zimmer ist, vor dem Laptop dort oder auf unserem Konto. Ja, da wo kein anderer drauf guckt, da sind wir besonders versucht. Und Josef hatte als Sklave auch niemanden, wo er sagen konnte, hey, ne, du bist jetzt irgendwie auch, du glaubst auch an Gott, lass uns da mal zusammen beten oder wir gehen immer zu zweit ins Haus, dann kann die Frau mich nicht anquatschen. Also er hatte niemanden, aber wir als Christen haben das Privileg, dass wir Gemeinschaft leben können und wir brauchen das. Wir brauchen Geschwister an der Seite, ja, mit denen wir zusammen kämpfen können in Versuchung, die uns ermutigen können und zu denen wir gehen können. Ja, und in der Situation ist nicht immer jemand da. Also du musst persönlich die Entscheidung treffen. Ich möchte Gott treu sein, ja, denn irgendwann wirst du ja auch persönlich alleine vor seinem Thron stehen. Ich möchte Gott treu sein in der Versuchung. Nicht immer ist jemand da. Aber ja, du kannst nach der Versuchung, vielleicht kannst du auch in der Versuchung dich an jemanden anders wenden, ja, an jemanden, der deines Geschlechts ist, das macht immer Sinn, und kannst Sünde bekennen und ihr könnt zusammen beten. Ja, Jakobus schreibt das, er schreibt viel über das Thema, sein Brief ist sehr cool da. Bekennt also einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Ja, Sünde macht so viel kaputt in uns und Gott gibt uns die Möglichkeit, dass wir miteinander bekennen und beten. Und ich glaube, dass das gut ist, wenn wir das regelmäßig machen. Ja? Sonst machen wir das ja nur, wenn alles gut ist. Und wenn es irgendwie nicht gut ist, dann lieber dann doch nicht darüber reden. Ja? Ich glaube, es hilft, wenn du eine Person in deinem Leben hast, ja, der du das Mandat gibst, zu fragen, ja, dir Fragen zu stellen, auch die, die unangenehm sind. Ein paar aus der Gemeinde haben zum Beispiel eine Minigruppe, wo sie jedes Mal 10 Fragen haben und sie wissen, okay, diese Fragen werde ich nächste Woche wieder beantworten müssen. Und das hilft total, da auch frei von zu werden und das dann auch abzugeben vor Gott. Diese Person solltest du natürlich vertrauen, ja, es sollte ein Vertrauensverhältnis sein und es ist auch gut, wenn du sie respektierst, ja, dass es eine Person ist, wo du weißt, hey, die kann das auch, die kann mich auch fragen, die ist da dran, also die macht das auch regelmäßig und treu und da weiß ich, sie ermutigt mich dann auch. Und da geht es nicht darum, bei dem Thema Bekennen, dass wir aus Menschenfurcht dann, aus Angst vor Menschen, dass ich das erzählen muss, dass ich dann nicht mehr sündige. Das ist nicht das Ding. Aber wenn Sünde ans Licht kommt, ja, dann verliert sie ihre Macht über mich. Dann kommen wir raus aus diesem Scham, Schuld, Lügenkreislauf und Gott kann uns heilen von Herzen. Darum geht's. Was ans Licht kommt, verliert seine Macht über dich. Und wenn du in diese Beziehung reingehst, ja, das ist das Coole, das ist der coole Nebeneffekt, dann hörst du auf, dich um dich selbst zu drehen irgendwann, sondern dienst anderen. Ja, wie cool ist das als Nebeneffekt, dass wir nicht nur rauskommen aus diesem Kreislauf der Sünde, sondern gleichzeitig auch lernen, anderen zu dienen, auf andere zu schauen, ja, und uns von Gott gebrauchen zu lassen. Also eine total coole Sache. Ich weiß, es kann ein harter Schritt sein, aber ich möchte dich echt nochmal ermutigen, heute damit zu beginnen. Zuerst vor Gott ehrlich zu werden. Ja, und wir werden gleich eine Lobpreiszeit haben, wo wir davon singen wollen. Zuerst vor Gott ehrlich zu werden, deine Masken abzulegen und Sünde vielleicht vor Gott zu bekennen und dann dir auch einen Menschen zu suchen, eine Freundin, einen Freund, wo du weißt, hey, der kann und darf in meinem Leben sprechen und ich gebe ihm auch bewusst das Mandat. Das wollen wir gleich auch in der Lobpreiszeit durch gesungenes Gebet Gott sagen. Und wir werden gleich als erstes Lied singen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Das Lied Vor dir. Und das drückt diese Entscheidung aus, diese Grundsatzentscheidung. Ich will bei Jesus bleiben. Das ist die wichtigste Vorentscheidung, die du in deinem Leben triffst. Ich will bei Jesus bleiben. Und wir singen dann Vor dir. Kommt mein Herz zur Ruhe. Vor dir atmet meine Seele auf. Vor dir fallen meine Masken ab, vor dir. In deinem Licht will ich leben, deinen Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Steht doch gern mit mir auf, wir wollen beten und dann wollen wir singen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gern zu der Lobpreiszeit stehen bleiben und könnt Gott diese Dinge persönlich sagen. Ihr könnt auch ins Gebet gehen und konkret die Sachen vor Gott bringen und heute diesen ersten Schritt auf Jesus zuzutun. Herr Jesus, danke, dass du es gut mit uns meinst, dass dass alles andere eine Lüge ist. Danke, Herr, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dein Leben hingegeben hast, dass du nicht nur ein bisschen, sondern dich ganz gegeben hast, damit wir erlöst werden können, damit wir frei werden können von Schuld, ja, frei für ein Leben mit dir. Und Herr, du siehst unsere Schwachheit und du siehst, dass wir auch als Christen noch Versuchung erleiden, dass wir davon nicht frei werden können und wir bitten dich umso mehr, dass du uns in der Versuchung Stärke gibst, dass wir standhalten, dass wir dir treu bleiben, dass wir wirklich auch lernen, konkrete Schritte, konkrete Entscheidungen zu treffen und Schritte zu gehen, Herr, und bei dir zu bleiben. Wir danken dir, großer Gott, dass deine Kraft größer ist als unsere, dass du gnädig bist, dass du uns zu dir ziehst und dass wir wissen dürfen, du kennst uns und vor dir dürfen wir ehrlich sein. Amen.